Radio Maria.
Lebenshilfe.
Ja, und zu dieser Lebenshilfe-Sendung begrüße ich Sie jetzt wieder ganz herzlich, liebe Hörerinnen und Hörer. Am Mikrofon ist Corinne Rellstab und bei uns zu Gast ist wieder die Anna-Maria Malkusch, die Sie ja schon von verschiedenen Sendungen kennen. Wir machen uns heute Gedanken darüber, was kann unser Leben in Jesus beeinflussen? Wie kann unser Leben in Jesus aussehen, in Gott? Und können auch Traumata, vielleicht aus der frühen Kindheit, Missbrauch, schwere Erfahrungen im Leben einen Einfluss haben auf unsere Beziehung zu Gott? Können sie unser geistiges Leben beeinflussen? Können sie uns auch kalt werden lassen gegenüber dem geistigen Leben? Und zu diesen Fragen werden wir uns die Gedanken machen. Und so wechsle ich wieder auf Hochdeutsch. Ganz herzlich willkommen, Anna-Maria Malkusch, wieder hier im Studio in Adliswil. Ein Thema, das wirklich sehr aktuell und sehr tiefgehend ist. Vielen Dank und herzlich willkommen.
Also es hat mich sehr, sehr berührt, schon in dem, ich bete ja immer vorher, wie das mit den Themen aussieht, wenn Thomas, wenn du mich fragst oder was wirklich Gott am Herzen ist, auch für die Menschen, für seine Kinder. Und da kam dieses Thema, das ja nun auch in meinen Arbeitsbereich kam, kommt dann sehr intensiv rein. Und auch wenn wir Hochdeutsch sprechen, bei mir klappt's mit dem Schweizerdeutsch noch nicht so gut, aber ich verstehe es schon immer besser. Also du darfst gerne Schweizerdeutsch reden, nur mit den Antworten klappt's noch nicht, denn ich war ja jetzt ein paar Tage in Selisberg oben über dem Rütli im Fasten beten und einfach auch wirklich hören, was die Schweiz so zu erwarten hat und dann oben im Flüeli und auch da in den Alpen, da merkt man, wie intensiv die Gegenwart Gottes ist. Also insofern hörst du dann sehr viel von dem Schweizerdeutsch und dann lernst du ein bisschen damit umgehen. Aber was ich noch, bevor ich jetzt wirklich diese Zweiteilung mal ein wenig näher anschauen will, was ich wirklich sehr spannend fand, ist die Tatsache, dass wir heute Morgen, als ich hier reinkam, dann auch ein ganz interessantes Wort vom Herrn bekam. Und da ging es eben auch um Hebräer 3. Und ich habe jetzt zwar keine Bibel gerade da und der hat sich jetzt auch aufgehängt hier. Man hat ja immer so schöne Technik, aber die hat jetzt gerade gemeint, sie müsste mich ein bisschen auf den Arm nehmen. Also, im Hebräer 3,3 fängt, kann ich gerne mal vorlesen, finde ich sehr spannend. In Hebräer 3,3 wird uns erstmal erzählt, dass Jesus das Haus ist, ja, dass er in ihm leben, er für uns alle zuständig ist. Magst du es mal aufschlagen? Und dann geht's aber auch weiter und wir werden ermahnt, dass wir vor Unglauben uns in Acht nehmen müssen. Und vielleicht magst du es gerade mal so lesen von 3,3 bis 3,10, 3,11 und dann kann man dazu noch was sagen.
Denn er ist größerer Herrlichkeit gewürdigt worden als Mose, so wie der, der ein Haus erbaut, größere Ehre hat als das Haus selbst. Denn jedes Haus wird von jemand erbaut, der aber, der alles erbaut hat, ist Gott. Mose war zwar in Gottes ganzem Haus treu als ein Dienender zum Zeugnis für das, was künftig gesagt werden sollte. Christus aber ist treu als Sohn, der über das Haus Gottes gesetzt ist. Sein Haus sind wir, wenn wir an der Zuversicht und an der Hoffnung festhalten, derer wir uns rühmen.
Ja. Also das ist Teil 1 und da sehen wir schon, wenn wir an der Zuversicht festhalten, an der Hoffnung festhalten. Und dann kommt die Mahnung, vielleicht da nochmal 2, 3 Verse.
Darum beherzigt, was der Heilige Geist sagt. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet nicht eure Herzen wie beim Aufruhr am Tag der Versuchung in der Wüste. Dort haben eure Väter mich versucht. Sie haben mich auf die Probe gestellt und hatten doch meine Taten gesehen. 40 Jahre lang. Darum war mir diese Generation zuwider und ich sagte, immer geht ihr Herz in die Irre. Sie erkannten meine Wege nicht. Darum habe ich in meinem Zorn geschworen, sie sollen nicht in das Land meiner Ruhe kommen.
Genau, da haben wir einfach einen ganz wichtigen Schlüssel. Er mahnt uns und er sagt uns, dass das Herz hier angesprochen ist. Und weil sie mit diesem kaputten Herzen in die Irre gehen, weil das zerschlagene, das kaputte Herz sie in die Irre führt, kommen sie nicht in seine Ruhe. Und das ist ganz schön haarig. Also wir haben hier einen direkten Ausspruch vom Herrn im Neuen Testament, nicht nur im Alten Testament, in dem auf Jesus hingewiesen wird, dass er alles in die Hand hat, dass er über das Haus gesetzt ist, dass er unser Weg, die Wahrheit und das Leben ist, aber dass wir auch auf unser Herz aufpassen müssen. Also wenn wir das ein bisschen aufteilen, dieser Anfang in Christus für Gott leben, ist ja der erste Teil von dieser Überschrift oder von diesem Thema, dann müssen wir uns fragen, was heißt es in Christus leben? Das ist ja schon ganz schön herausfordernd. Wir haben in Christus, wenn wir ihm begegnen, wenn wir ihn in unser Herz aus einladen, haben wir ja wirklich ein Liebeserlebnis. Er ist, soll unser Bräutigam sein, ihn will ich erleben. Und wir haben aber auch die Aussage am Ende der Schrift, am Ende der Zeit wird die Liebe erkalten. Also die Liebe, die wir für Jesus haben, die wir für den Vater haben sollen, die wir für den Heiligen Geist haben sollen, wird erkalten. Wodurch kann etwas erkalten? Wodurch kann eine Liebe erkalten? Da wollen wir eben hinkommen, weil das ist der zweite Teil von der Sendung heute, wo wir uns mal ein wenig anschauen, was bedeutet eigentlich Traumata? Was bedeutet Missbrauch? Was bedeutet es, eine schwere Kindheit zu haben? Welche Folgen kann das haben und inwieweit kann mich so etwas schon sehr früh auch beginnen, wirklich hindern, geistig reif zu werden, in die Fülle, die Gott uns verspricht, die Jesus uns verspricht, hineinzukommen oder eben kalt, gleichgültig gegenüber dem zu werden, über das zu werden, nämlich die Liebe und damit Jesus selbst eigentlich auch. Und das ist schon schlimm. Da heißt es dann von seiner Seite ganz klar, sie sind immer in die Irre gegangen und ich bin zornig geworden. Ich, der Vater, ich, Gott, bin zornig geworden und habe sie dann in der Wüste gelassen. Es wäre jetzt heute ein bisschen viel über die Wüste zu sprechen, was Wüstenzeiten sind, aber wenn wir eben in die Fülle kommen wollen, und haben auf der anderen Seite Krankheiten, Schwierigkeiten, Probleme noch und nöcher, dann kann ja irgendwas in unserem Leben nicht stimmen. Wenn wir uns 2. Mose 23 mal kurz anschauen, das wird jetzt bei den Juden zum Beispiel diese Woche gelesen oder ist gerade gelesen worden, da sagt Gott selber, wenn ihr euch an meine Anweisungen, an das, was ich euch gebe, haltet, dann nehme ich Krankheiten von euch. Ihr werdet die Krankheiten und die Plagen der Ägypter nicht haben. Jetzt sind wir ja eingepflanzt in diesen Ölbaum, wir sind ja eingepflanzt als Gläubige in die Familie Gottes, dann gilt das doch bitte auch für uns, oder nicht? Aber egal, wo wir uns umgucken, und da ist kein Etikett, ob christlich oder nicht christlich, ob katholisch oder eben evangelisch und andere freikirchliche Denominationen, Krankheiten, Schwierigkeiten, Probleme sind rings um uns herum. Der zweite Aspekt ist die Fülle. Jesus sagt, ich gehe, um euch den Helfer zu schicken und ihr werdet größere Dinge tun wie ich. Was hat er denn alles getan? Er hat freigesetzt, von Dämonen, von Schwierigkeiten, die wir haben. Er hat geheilt. Er hat Zeichen getan. Er hat Wunder getan. Das ist auch die Fülle. Wenn ich also wirklich in Christus bin, dann darf ich an und für sich diese Fülle, diese Zeichen auch erwarten. Wenn das nicht da ist, müssen wir genauer hinschauen, warum ist es nicht da? Und ich denke, das liegt dem Vater so am Herzen, dass er in uns einmal näher hinschauen darf und möchte, dass wir aber selbst auch begreifen oder überhaupt mal wahrnehmen, was uns hindern kann, geistig zu reifen. Also nicht nur in einem vorgefertigten Muster, das, was meine Eltern, was meine Großeltern schon getan und gelebt haben, zu verbleiben, sondern mich nach mehr auszustrecken. Sicher wird nicht jeder Mensch sagen wollen, ja, ich bin für Zeichen, ich bin für Wunder gemacht. Viele sind sehr, sehr vorsichtig oder trauen sich das gar nicht zu, möchten nicht in den Vordergrund sich schieben. Das ist fein, jeder hat eine andere Berufung von uns. Aber für mich selber darf ich es doch auch wahrnehmen. Für mich selber möchte ich doch eine intensive Beziehung mit Gott haben. Und es gibt so viele, die auch in der Lehre, auch in Freikirchen eben sagen, ja, wir sollen nur im Jetzt mit Christus leben. Aber das stimmt nicht ganz, wenn wir uns anschauen, dass Gott ausdrücklich sagt, ich bin derselbe gestern, das ist Vergangenheit, heute, das ist das Jetzt und morgen und in alle Ewigkeit. Und wir wissen, dass wir von Gott geschaffen, vom Vater geschaffen, ein guter Gedanke, ein exzellenter Gedanke, aus Geist, Leib und Seele bestehen, dann kann ich nicht nur auf das Geistige schauen, also mein Glaubensleben, sondern ich darf und muss auch mal auf meine Seele schauen dürfen. Diese Seele besteht aber aus Emotionen, aus Verstand, aus freiem Willen. Genau dieser freie Wille, der uns ja auch von Tieren unterscheidet, das Beste, die Krönung Gottes, die er am letzten Tag vor der Ruhe eben geschaffen hat, der Mensch. Und wenn ich sehe, ist das wirklich alles in Einklang? Bin ich wirklich in dieser Einheit, von der uns Jesus selbst in Johannes 17 auch was erzählt? Ich bin im Vater, der Vater in mir und ihr sollt in mir sein. Also das sind schon herausfordernde Feststellungen. Und wenn ich dann auch reifen möchte, in die Reife kommen will, dann muss ich auch mal schauen dürfen mit Jesus, mit dem Heiligen Geist, ist vielleicht etwas an Hindernissen da, ist vielleicht etwas an Schwierigkeiten da. Wir haben im Oktober haben wir ja eine Sendung, eine vierteilige Sendung über einen Einkehrtag gehabt, über Gottes Stimme hören. Und da waren ja auch eine ganze Menge Punkte, wo wir dann gehört haben, oh, es gibt Schwierigkeiten, es gibt Fallstricke, es gibt so verschiedene Dinge. Warum ich Gottes Stimme nicht wahrnehme? Hören ist ja nur ein Bild dafür, er kommuniziert mit uns. Er macht sich in unserem Leben bei uns selbst bemerkbar. Aber wie? Und wenn das nicht ganz so funktioniert, dann muss ich mich fragen, wo sind bei mir, Jesus, die Probleme? Warum, wenn ich dich doch lieb habe, wenn ich doch mehr von dir will, warum komme ich da nicht weiter? Und das ist ein ganz wichtiger Bereich, denn andere sagen wiederum, ja, wir sind in der Zeit der Gnade und da kann man alles tun und alles lassen, die Gnade allein genügt. Und natürlich ist die Gnade das, was wir im Gröbsten überhaupt mal verstehen dürfen und was Jesus als freiwilliges Opfer getan hat, um uns diese Gnade ja auch zu schenken. Aber wir haben ja auch einen gerechten Gott. Und da kommen wir wieder in diese Bundesbeziehung, in diese Voraussetzungen aus dem zweiten Mose, die dann im nächsten Liebegebot in Jesus auch nochmal gesagt wird, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Und in Johannes sagt er ja auch, also ich hatte gesagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Aber da haben wir einfach auch die nächste Stufe, wo er sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, liebet einander. Liebet mich mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Über dieses Nächstenliebegebot haben wir in allen christlichen Denominationen viel schon gehört. Da gibt's tolle Predigten, tolle Erkenntnisse. Aber wenn wir Hebräer 3 jetzt nochmal hören als Ermahnung, ist wirklich mein ganzes Herz dabei? Oder gibt es etwas in meinem Herzen, in meinen Emotionen, das mich hindert? Mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft. Kraft steht ja für Heiliger Geist. Also das ist wieder mal wie immer ein neues Thema, aber es geht ja hier heute auch um die in der Sendung darum, ich möchte Denkanstöße setzen. Denkanstöße, dass wir uns ehrlich gegenüber sagen, lebe ich wirklich in Christus? Lebt er wirklich in mir, in der Fülle? Ist er wirklich für mich allein diese Tür, von der er sagt, ich bin die Tür des Lebens? Ich hatte gestern Abend ja dieses Beispiel gegeben, dass ich das jetzt vor kurzem einfach für mich für eine Entscheidung gesehen habe, mehrere Türen. Es gibt in unserem, wenn ich Entscheidungen habe, ob es fürs Glauben ist oder für praktisches Leben, habe ich mehrere Türen. Ein sehr weiser Mann, der sehr viel lehrt auch im kirchlichen Bereich, im freikirchlichen Bereich, der hat mal gesagt, Esoterik und New Age ist die falsche Tür. Ja, die sieht genauso gut aus, erzählt, gerade wenn man auch mit Gaben was zu tun hat, erzählt hier ganz viel, ist trotzdem die falsche Tür. Wir brauchen die richtige Tür. Wolltest du da noch was einhaken? Okay, also wir wissen, wir haben einen Gott, der uns im Alten Testament sich selbst vorstellt als Yahweh. Ich bin, der ich bin. Und im Laufe der Schrift finden wir dann ganz viele Bezeichen. Ich bin dein Banner, Yahweh Nissi. Ich bin dein Heiler, Yahweh Rapha. Ich bin dein Versorger. Und da können wir eine ganz eigene Sendepunkt beschreiten, nur über das, was Gott über sich, was Jesus über sich sagt und was ich ein wenig näher kennenlernen soll und sollte, dass ich eine Beziehung zu ihm bekomme. Und erst wenn ich da auch anfange, mir Gedanken darüber zu machen, habe ich eine Beziehung? Habe ich wirklich ernsthaft eine lebendige Beziehung zu Gott, zu Jesus Christus, zum Heiligen Geist? Oder ist meine Beziehung eventuell ein wenig eingeschlafen? Wie kann eine Beziehung einschlafen? Wie kann ein Geist einschlafen? Wenn ich mir den Werdegang eines Menschen betrachte, der ist ja wunderbar eingeteilt. Gott hat uns in eigentlich 7 Entwicklungsstufen immer wieder auch als ganz normaler Mensch nach außen hin reifer werdend, erwachsener werdend, älter werdend, als Kleinkind, als Kind. Dann kann man es dann in Erwachsener, Eltern, in verschiedene Gruppenstufen teilen. Es gibt insgesamt 7, das ist jetzt für heute nicht dran, aber wenn wir dieses Kind einmal nehmen, dann ist der Anfang zum Beispiel von 0 bis 4 Jahren, ich habe eine Beziehung zum Vater, Das ist die Blaupause Gottes. Das ist der Ursprung Gottes. Können wir in der Bibel auch nachlesen, wenn es um Eltern-Kind-Beziehung geht. Ich habe eine Beziehung, die Wissenschaft besteht das, eine Bindung, die soll, muss zu Vater und Mutter eben bestehen. Als kleines Kind habe ich nur die Aufgabe zu empfangen. Ich habe nur die Aufgabe zu lernen, ich werde geliebt, ich werde angenommen, ich werde willkommen geheißen, ich darf Freude haben, ich darf glücklich sein, ich werde gefüllt, wirklich gefüllt, hier haben wir das Wort Fülle, ich werde gefüllt durch meinen Papa, durch meine Mama, die sind meine Vorbilder. Die sollten ja schon in Jesus sein, wenn sie gläubig sind. Wir sprechen jetzt erstmal zu uns als Gläubige. Viele andere haben ja das ganze Schöne noch gar nicht. Aber wenn das alles stimmt, wenn die Blaupause Gottes, wie er es vorgesehen hat, für jedes Kind wirklich so wäre, dann kann ich in die nächste Stufe kommen, wo ich als Kind, nicht mehr Kleinkind, sondern Kind, dann lerne anhand der Vorbilder, die meine Eltern, die meine Lehrer, die mein Pfarrer, die mein Pastor sein kann, auch auf Dinge zu warten, mir sie nicht durch Leistung, aber durch Lernen von Wertschätzung ein neues Bild zu bekommen. Es sind alles noch Lernprozesse. Ja, was passiert aber, wenn ich tatsächlich keine Bindung zu meinem Vater oder zu meiner Mutter habe? Was passiert, wenn in der Schwangerschaft eine Trennung von Vater und Mutter ist? Die Mutter ist total in Schwierigkeiten. Also selbst Emotion, Geist, ihr ganzer Körper ist in Verzweiflung. Was passiert, wenn ich Kriegserlebnisse habe, die auch ablenken? Was passiert, wenn mein Geschäft, wenn ich selbstständig zum Beispiel bin, mich so beeinflusst und das auch auf die werdende Mutter übertrage? Da gibt's Schwierigkeiten, ich stehe vielleicht vor Verlusten. Also wir könnten den ganzen Morgen über Was wäre wenn erzählen, viele, viele, viele Beispiele bringen, die bereits in der Schwangerschaft eine Verbindung von Kind zur Mutter unterbrechen. Oder eine Bindung zum Vater auch nach der Geburt. Ich bin noch Kleinkind, ich bin abhängig. Was passiert dann? Wir haben diese Freude, diese Bindung, die ermöglicht uns auch wirklich Freude kennenzulernen. Und das ist absolut notwendig. Und wenn ich das nicht habe, dann muss ich Jesus bitten, es wiederherzustellen. Es liegt ja nicht daran, dass er nicht etwas wiederherstellen kann, dass er nicht etwas heilen kann. Aber ich muss verstehen, dass wenn die Voraussetzungen für eine Bindung auch an Jesus, auch an den himmlischen Vater nicht gegeben sind, dass ich dann auch geistig nicht reifen kann. Dass es nicht nur mit Formalität und Tradition oder Dogma getan ist, sondern dass ich mich als Mensch auch annehmen kann und verstehen muss, damit meine Verbindung, meine Bindung zu Jesus, meine Bindung zum Vater sich überhaupt entwickeln kann und nicht nur aufgesetzt ist. Wir wissen aus der Wissenschaft, wenn der Vater und die Mutter als Vorbild nicht in einer gesunden Verbindung wirklich da sind, wir haben ja jetzt nur ganz kurze Sachen mal angerissen, dann überträgt jedes Kind ab jedem Alter das, was es von seinem reellen biologischen Vater, von seiner Mutter erlebt hat, auf den himmlischen Vater. Und jetzt für uns Frauen, der Ehemann ist im Allgemeinen und soll im Allgemeinen, wenn wir jetzt mal einen normalen Ablauf sehen, in die Fußstapfen eines Vaters für ein Mädchen treffen. Also ich habe es jetzt nicht von vielen sexuellen Bindungen, sondern einfach mal den eigentlichen Vorgang. Wenn mein Ehemann in die Nachfolge des Vaters trifft, ist er Bräutigam. Und von Jesus Christus sagen wir, er ist unser Bräutigam. am Anfang ist die Liebe groß. Deswegen gebe ich Ehekurse und ehebegleitenden Kurse. Aber dann kommen verschiedene Probleme. Woran können die liegen? Im Allgemeinen wird weder in Ehevorbereitungskursen darauf vorbereitet, noch weiß ich selber. Man sagt häufig, im 3. bis 5. Jahr erkaltet die Liebe. In Ehebeziehungen, in partnerschaftlichen Beziehungen, wenn ich jetzt den Ehesiegel noch nicht drauf habe. Das ist eben die heutige Zeit. Warum? Nicht, weil sich die Menschen nicht mehr mögen, sondern weil etwas in ihnen quasi nach vorne kommt aus Kindheit, die uns so prägt, dass sie unser Verhalten prägt, unser Denken prägt, dass ich plötzlich oder schleichend, plötzlich ist es weniger, schleichend mit Charaktereigenschaften, die sich dann zeigen, meines Partners nicht mehr klarkomme. Aber ich habe kein Werkzeug in der Hand und nicht gelernt, mich an Jesus zu wenden, nicht gelernt, mich an meinen Heiland, an Yeshua zu wenden, an den Vater zu wenden, als Abba, lieber Vater, helf mir. Wenn mein eigener Vater, deswegen kommen wir dann auch zu Missbrauch oder zu Traumata, das ist weit verbreiteter, als wir es uns vorstellen können. Eine schwere Kindheit ist nicht nur Nachkriegsgeneration. Da kommen wir dann nach der Pause eben auch nochmal drauf, sondern das ist ganz, ganz vielfach in unserer Gesellschaft, wo Vater oder Mutter nicht da sind. Eine schwere Kindheit ist es in einer Wohlstandsgesellschaft, die wir alle sind, ob Schweiz oder Deutschland oder Österreich, Amerika, ist das, wo wir Schlüsselkinder haben. Wo Vater und Mutter eben nicht da sind, wenn ich Probleme habe in der Schule, im Kindergarten. Wo ich allein mit diesen Dingen fertig werden soll und eigentlich gar nicht kann. Ich bin damit völlig überfordert. Das will ich nachher noch mal ein bisschen näher eben anschauen. Aber all die jetzt nur angerissenen Dinge zeigen uns, dass diese Beziehung, die mit Schmerz verbunden ist, jede Beziehung, wenn wir uns das mal ein wenig näher anschauen, hat was auch mit Schmerz zu tun, dann, wenn mein Vertrauen gebrochen ist, dann, wenn meine Hoffnungen und Erwartungen nicht erfüllt werden. Dann habe ich Probleme, das tut mir weh. Ich habe dieser Person, meinem Partner, meinem Ehepartner vertraut und geglaubt, aber es ist nicht gekommen oder wieder abgekühlt, was einmal war, und es ist Schmerz damit verbunden. Wir sind jetzt ein bisschen weiter in der Entwicklung, aber schauen wir uns das Ursprungsbild an. Der Vater im Himmel hat eine Beziehung mit Adam und Eva gehabt. Wunderbar. Sie sind in der Kühle des Abends im Garten Eden spazieren gegangen. Also es war eine Beziehung da. Jeden Abend eine vertrauensvolle Beziehung. Das soll uns ein Vorbild sein. Er hat es ja mit Adam und Eva, also ne, Menschen gehabt, auch wenn es im Geistigen noch war. Und diese Beziehung war wunderbar bis zu dem Zeitpunkt, wo die Sünde reinkam. Dann mussten sie den Garten verlassen und die Beziehung sind gebrochen. Und damit war Schmerz verbunden. Und wir fragen uns eben auch, wenn solche Beziehungen zerbrechen, und es beginnt nun mal mit Kindheit, es beginnt nicht mit dem Ehepartner, es beginnt nicht mit dem, was ich an Freundschaft habe, es beginnt mit dem Kind. Deswegen diese Betonung im Moment, wir müssen uns wirklich diese Vergangenheit der Kindheit angucken, wo ich ganz häufig erlebe, dass dieses Vertrauen, von dem Jesus ja sagt, wir dürfen als Erwachsene bitte wieder werden wie die Kinder. Lasset die Kinder zu mir kommen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Ja, wie soll ich denn Kind werden? Das war wie bei Nikodemus, der gefragt hat, wie soll ich denn wiedergeboren werden? Wenn ich keine gute Kindheit hatte, vertrauensvolle Kindheit hatte, wenn ich nicht die Zärtlichkeit, nicht die Annahme, nicht dieses warme, liebevolle umarmt werden von Vater und Mutter zu jeder Zeit, wenn ich es brauche, hatte, dann bricht etwas oder es kann gar nicht erst entstehen. Und es gibt Festlegungen schon bei kleinen Kindern, die eben sagen, ich muss mich selbst schützen, ich bin für mich selbst da. Keiner schaut nach mir, das sind Erfahrungswerte. Keiner schaut nach mir, also schaue ich nach, ich selbst nach mir. Aber das ist eine freie Willensentscheidung. Ich hatte das Beispiel ja vor kurzem erzählt. Mir ist es so gegangen. Ich habe sehr viel Traumata in meinem Leben eben auch gehabt oder schwere Kindheiten in gewisser Weise. Muss man eben näher erläutern. Aber Tatsache war, dass ich eben schon als Kleinstkind erlebt habe, durch solche Schwierigkeiten, wir sind umgezogen vom damaligen Oberschlesien eben dann in den westlichen Teil eben Deutschlands. Da war keine Zeit für das Kind. Es gab ein kleinen Bruder, der war noch kleiner wie ich, wenn auch nur zwei Jahre. Dann hat das Kind wird nicht mehr gesehen. Alles war im Umbruch und ich habe für mich selber festgestellt, ich werde nicht geliebt oder ich bin nicht wert, geliebt zu werden. Das hat als Festlegung innerlich nur von den Gedanken, als Erfahrung, eine Hülle um mich gelegt, die Jesus mir mal gezeigt hat. Und dann kann die Liebe Gottes, sogar wenn er versucht, dich zu umarmen, quasi geistig oder in dieser Beziehung, sie kann nicht zu dir durchbrechen. Weil die väterliche oder die mütterliche Liebe eben mir diesen Erfahrungswert nie gegeben hatte. Was du nicht hast, kannst du einfach in der Weise nicht weitergeben. Ich kann in der nächsten Stufe Jesus begegnen. Deswegen diese verschiedenen Entwicklungsstufen. Ich kann als Jugendlicher Jesus sehr wohl begegnen. Und dann so richtig mit Feuer laufen. Das ist toll. Wenn ich aber unten nichts habe, dann ist mein Boden, mein Fundament marode, matschig, gestört. Aber das prägt mein ganzes Leben. Wir wissen aus der Wissenschaft, dass die Kinder die Prägephase zwischen 0 und 7 Jahre zum Beispiel für ihr ganzes Leben in ihrem Verhalten anderen gegenüber, Beziehungsmenschen gegenüber, schon hier erhalten. Das ist dann im Unterbewusstsein. Das ist nicht mehr im bewussten, erwachsenen Menschen, der sagt, ich kenne Jesus, ich kenne Christus, ich kenne die Bibel, ich lese die Bibel. Sondern ich habe hier im Unterbewusstsein, das 90% meines Gesamtbewusstseins ausmacht, was meine bewussten Entscheidungen ausmacht, keinen Zugriff mehr. Weil es die Entwicklungsphase ist. Diese Entwicklungsphasen bauen aufeinander auf. Und ich muss sie, um gesund voranzukommen, auch durchlaufen. Wenn ich keine Kindheit hatte, ich habe viele Frauen, die sind schon mit 10, 11 Jahren so überfordert gewesen, weil sie ihre Geschwister betreuen mussten. Ja, ob im Schwarzwald oder eben in ganz Deutschland, hier in der Schweiz ist es aber genauso. Das sind eine ganze Reihe Frauen und Ehepaare, mit denen ich eben arbeiten darf. Tolle Leute, auch Leiter, zukünftige Leiter, aber sie haben alle dasselbe Problem. Und wenn ich als Kind erlebe, dass mir das Schmerz bereitet, weil ich die Liebe nicht bekomme, die ich eigentlich als Blaupause in mir trage, das soll ich, das gehört mir, aber ich bekomme es nicht, dann schotte ich mich innerlich ab und ich sage, keiner wird mich mehr verletzen dürfen, ich schütze mich selbst. Und jetzt macht euch bitte bewusst, was es heißt, ich schütze mich selbst, dann lasse ich Jesus nicht dran. Er hat uns einen freien Willen gegeben, der fängt auch in der Kindheit schon an. Wenn ich ihm diese Festlegungen, diese Enttäuschungen nicht hinreiche, dann ist mein Herz gebrochen. Dann ist mein Herz verletzt. Ich habe jetzt in einem Gottesdienst oben im Flüeli am Faschingsdienstag von Pater Florian einen ganz wunderbaren Satz gehört, der eben auch mit dem Leidensweg Christi zu tun hat. Und er hatte dann zusammengefasst von einer selig gesprochenen Frau, die mit 12 Jahren das schon bekommen hat: Die größten Wunden werden durch Liebe geschlagen. Oder Mangel an Liebe. Oder falsch verstandener Liebe. Aber die Heilung kann auch nur durch Liebe erfolgen. Deswegen ist ganz oft die Vater- und Mutterschaft von einem jungen Ehepaar, wenn wir es richtig anpacken, eine Heilungsphase von uns selbst, wenn wir eben in diesen Kindheitsphasen selbst diese Liebe nicht hatten. Gott gibt uns eine neue Chance durch Vaterschaft und Mutterschaft. Eben dann, wenn wir schon erwachsen sind, bitteschön, nicht mit 12 und 13, dann können wir es nämlich noch nicht verarbeiten. Auch nicht mit 15 und 16, 17 Vater oder Mutter werden, wird auch nicht ganz klappen. Aber wenn ich so im göttlichen Plan mit 20, 25 eben Vater, Mutter werde, dann kann Heilung durch mein eigenes Kind, meine verletzte Seele, mein verletztes Herz heilen, weil ich sehe es am Kind. Ich mag es selbst nicht so erlebt haben. Wenn ich Jesus nicht bitte, dann gibt's schwierig, dann werde ich es nicht können. Aber wenn ich Jesus kennengelernt habe in der Zwischenzeit und wenn ich es nur als verzweifelter Ruf mache, Jesus, hilf mir, ich will meinem Kind der Vater sein, den ich vielleicht so nicht erlebte, aber ich kann dann auch meinem Vater, meiner Mutter besser vergeben, wenn ich mehr davon eben auch bekomme. Also da sind einfach diese wirklichen Beziehungen zwischen der Tatsache, dass ich ein geistiges Leben habe, das mit Jesus, das mit Christentum, das mit allem, was in der Bibel steht, zu tun habe, aber ein seelisches Leben habe, das zu mir gehört, das mir einen ganzen Haufen Schwierigkeiten und Hindernisse durch das, was ich vielleicht nicht bekommen habe, dann auch beschert. Und ich würde sagen, wir machen eine kleine Pause und gerade einfach mal, dass wir den Heiligen Geist bitten, mir zu zeigen als Zuhörer, Herr, wo ist bei mir ein Loch im Herz? Wo ist bei mir ein Mangel im Herz? Wo sind meine Emotionen so geschädigt worden und ich weiß es nicht mehr? Weil der Mensch dazu tendiert, prinzipiell Schmerz aus dem Weg zu gehen und schon erlittenen Schmerz wegzupacken, wegzustecken, zu verdrängen. Und ich weiß dann nicht mehr, ob Jugendlicher oder Erwachsener, dass das damals für mich besonders schwierig war. Und da zu bitten, Jesus, zeig mir durch deinen Heiligen Geist, wo komme ich hier zu Rande? Wo ist etwas, was nicht in Ordnung ist, was ich dir geben möchte, wo ich dich bitte, du bist die Tür zum Vater. Wenn ich dich habe, aber vielleicht keine Beziehung zum himmlischen Vater, der doch auch unser Schöpfer ist, dann bringe mich in die Heilung. Dann zeige mir zumindest, wo ich diese Schwierigkeiten habe, denn dann habe ich keinen freien Willen mehr. Ich habe ihn vielleicht sogar selbst beschränkt. Vielleicht wollen wir da ein bisschen Zeit uns nehmen, um drüber nachzudenken, bevor wir mal einfach ein paar Definitionen, was ist wirklich Trauma, was kann eine schwere Kindheit sein, damit ich da noch ein bisschen intensiver reinkommen kann. Thank you.
Ja, wir sind in der Sendung «Lebenshilfe» mit Anna-Maria Malkusch und es geht heute darum, nach in Jesus Christus zu leben für Gott und was da für Traumata, was die für einen Einfluss haben können. Wir haben von verschiedenen Entwicklungsstufen geredet, von der frühesten Kindheit an, sogar von vorgeburtlichen Traumata, wo Bindungen können zerstört werden und wo dann auch können die Liebe erkalten lassen. Und jetzt wollen wir auch noch davon reden, was denn das für Traumata sind und wie die entstehen.
Ja, ich will einfach auch einen gemeinsamen Nenner, dass wir in etwa wirklich wissen, von was wir gemeinsam sprechen, weil ja, schwere Kindheit, Traumata, Missbrauch, das kann ganz unterschiedlich für jede Person eben auch sein. Und deswegen gebe ich euch mal so drei kurze verschiedene Definitionen, was ein Traumata oder ein Psychotraumata Trauma eben auch ist. Eigentlich heißt das Wort Trauma aus dem Griechischen kommend nur Wunde. Aber die kann psychisch, die kann seelisch, die kann mental sein und die kann im medizinischen Sinn dann den Körper betreffen. Und wir sprechen also hier von seelischen Verletzungen, ohne dass wir da schon eine Festlegung haben, wodurch diese seelische Verletzung hervorgerufen ist. Das ist ganz wichtig, weil wenn ich keine Festlegung habe, woher es kommt, dann habe ich die Wurzel nicht. Und die heutige Psychologie und Psychotherapie hat da immer wieder, man nennt das dann Tiefenpsychologie, um an Wurzeln herauszukommen. Aber Tatsache ist, dass es eine psychische Erschütterung ist durch ein traumatisierendes Erlebnis. Also durch einen Vorgang, einen Vorfall, der mich hier auch traumatisieren kann und in der Folge davon kann es zu psychischen Dauerstörungen kommen. Und eine seelische Verletzung, interessanterweise, ist nicht nur allein ein individuelles Erleben. Wir haben auch zum Beispiel kollektive Traumata, wo eine ganze Region oder ein ganzes Land zum Beispiel durch Krieg traumatisiert werden kann. Und ich habe Vorträge, die gehen über die traumatisierte Nation. Da ist jetzt in dem Fall verstärkt natürlich auch Deutschland gemeint, aber auch in der Schweiz gab es immer wieder Kriege, gab es immer wieder Auseinandersetzungen, gab es Schwierigkeiten zwischen den einzelnen eidgenössischen Kantonen. Und das hat Folgen für die ganze Gemeinschaft. Wir haben gerade gehört, also Traumata können Folgestörungen haben, dauerhafte psychische Störungen hervorrufen. Und dazu gehören zum Beispiel Essstörungen oder Zerstören meines Selbes durch sich ritzen, also schneiden, verletzen, sich selbst verletzen. Das kann seelisch sein, indem ich immer wieder in das falsche Rad hineinspringe. Das kann aber auch wirklich körperliche Folgen haben. Süchte sind im Allgemeinen, egal in welcher Form, einfach auch Folgen von nicht erfüllten Bedürfnissen, Mangel an Bedürfnissen, aber eben auch Traumata. Und wir haben verschiedene Behandlungsmethoden, die können wir heute eben hier nicht ansprechen, aber ob Gestaltungstherapie, ob Körperarbeiten, körpertherapeutische Verfahren, kreative Verfahren. Es gibt eine ganze Reihe außerhalb von Medikamenten und Antidepressiva, die wir ganz normal im allgemeinen täglichen Leben auch anwenden können, um hier erste Hilfe zu leisten. Aber wenn ich in ein psychisches Erleben, eine schwere Erschütterung. Ich finde das sehr speziell, eine schwere Erschütterung ist mehr greifbar. Ich komme gleich zu einer anderen Ausführung, das ist auch sehr schön gesagt, da heißt es, Traumata ist ein Ereignis, das den Menschen physisch und psychisch so überfordert, dass es mit den normalen Bewältigungsstrategien Also das, was wir lernen, dass wir es tun und funktionieren müssen, das in Bewältigungsstrategien nicht verarbeitet werden kann. Etwas ist zu viel und es passiert zu schnell. Traumasymptome entstehen nicht nur durch das traumatische Erlebnis selbst, sondern auch, ganz, ganz wichtig, durch die erstarrte Energie, die nach dem Abklingen dieses traumatischen Erlebens nicht aufgelöst worden sind. Körper und Seele bleibt in einem schockierenden oder schockierten Zustand. Bevor ich weiter ausführe, ich will damit wirklich sagen, wenn ich ein Erlebnis habe, jetzt noch nicht mal nur ein Unfall, das ist ein medizinisches Trauma, komme ich gleich nochmal drauf, sondern ein Erlebnis hatte, das mich in Angst und Schrecken zum Beispiel versetzt, dann bleibe ich da wie eingefroren. Und ich bleibe gefangen in diesem Zustand. Wenn ich mit 2 Jahren erlebe, wie mein Vater vielleicht mein Geschwisterchen oder meiner Mutter gewalttätig sich zeigt, dann bleibe ich in diesem Schockmoment stehen, weil ich verstehe es nicht. Der Rest der Person wächst weiter. Aber dieses Erleben, vor allem wenn sich's wiederholt, ist und bleibt ein gefangenes Kind mit Schmerz, mit Angst, mit gebrochenem Vertrauen, weil ich verstehe nicht, was der Vater macht. Es gibt auch ähnliche Sachen bei Müttern, die überfordert sind. Und das Erleben, das ganz real war, wird mich immer, und jetzt haben wir es vom Geistigen, davon abhalten, meinem himmlischen Vater oder eben auch meinem Partner, wenn der bestimmte Symptome zeigt, die in dieses alte Muster, das ich erlebt habe, hineinpasst, dann öffnet sich automatisch diese Tür. Man nennt das Auslöser oder Trigger. Und es ist im Unterbewusstsein, das ist unter Umständen 10, 20, 50 Jahre her. Also wenn ich diese erstarrten Energien, die eben diesen gefrorenen Zustand hervorrufen, nicht bearbeite und auflöse, in Vergebung und in Heilung bringe, werden sie mich immer wieder an diese Erfahrungswerte erinnern. Und ich kann 10-mal die Bibel lesen und sagen, der Vater, himmlische Vater ist gut. Der himmlische Vater ist gerecht. Mein Erleben als Kind wird mir immer wieder sagen, nein, das kann nicht stimmen. Ich habe es anders erlebt. Und da gibt es eine innerliche Spannung in mir, das Unglauben, Zweifel, Unsicherheit eben auch fördert. Wir haben dann weiter, nach einer traumatischen Erfahrung ist nichts mehr so, wie es vorher war. Die traumatische Erfahrung zeigt uns auf, wie ohnmächtig und hilflos wir waren, nichts tun zu können, zuschauen zu müssen, wie etwas passiert, ohne dass ich es verhindern konnte. Und häufig kommt es dann dazu, dass das Gefühl der relativen Sicherheit, das ich eigentlich durch meine Kindheit und Beziehung zu Eltern haben sollte, zutiefst erschüttert wird. Jetzt sind da in diesem Satz sind ein paar ganz wichtige Sachen. Ich bin ohnmächtig, ich bin hilflos. Ich sehe keinen Ausweg, weil ich nicht helfen kann oder das verhindern kann. Das sind übrigens alles dämonische Geister. Also es ist nicht nur seelische Erschütterung, da ist eine geistige Welt hinten dran. Der Geist der Hilflosigkeit, der Geist der Ohnmacht wird mich immer wieder auch versuchen, an solche Erlebnisse zu erinnern, durch Auslöser oder ähnliche Erfahrungswerte zu einem späteren Zeitpunkt, wo ich wieder sozusagen retraumatisiert werde, ohne dass ich das will. Und wie schnell komme ich dann in die Gefahr, mich hängen zu lassen und sagen, ich kann eh nicht helfen. Als Kind konnte ich es nicht. Aber das zieht mein ganzes Leben durch, es prägt mich. Und wenn ich als Erwachsener sehr wohl einschreiten könnte, wenn ich als Erwachsener sehr wohl die Möglichkeit hätte, da was zu tun, weil ich auch mit logischem Denken oder mit anderen veränderten Denken da was tun kann, ist sehr viel in mir, das mich zurückhält wie ein Gummiband und sagt, nein, bringt nichts. Ich kann das nicht. Aber das ist aus der Perspektive eines 2-, 4-, 7-, 10-jährigen Kindes, das wirklich nichts konnte. Auch ein 10-jähriges Kind kann nicht
gegen einen Erwachsenen, der Gewalt anwendet, etwas tun, noch schlimmer, wenn mir die Gewalt selber passiert. Aber ein 25, 35-Jähriger sehr wohl. Und hier kommt es zu einem Spannungsfeld. Also wenn Menschen Opfer eines Überfalles geworden sind, bedeutet das oft, dass sich das Opfer danach nicht mehr sicher fühlt. Wenn Sicherheit dann zu meinem Götzen wird, weil ich solche Unsicherheits- und Gewaltmomente, egal in welcher Form, du kannst auch seelische Gewalt, du kannst verbale Gewalt erfahren. Du musst nicht nur Kraftgewalt erfahren, wo du verprügelt, verschlagen oder vergewaltigt wurdest. Also auch die anderen Bereiche, verbale Gewalt, erlebe ich in meiner Arbeit enorm viel. Also wir haben hier grundlos psychische und physische Verletzungen zugefügt bekommen und das bringt unser gesamtes emotionales Gefüge der Sicherheit in Durcheinander. Schon nur bei dem Gedanken dann an die Tat oder den Unfall, also den Gedanken, beginnt der Organismus mit der Ausschüttung von Stresshormonen. Hier kommen Energie, biologisch-chemische Verbindungen, die mit Traumata verbunden sind, also Stresshormone, worauf das Herz schneller schlägt, die Atemfrequenz erhöht wird und Schweiß abgesondert wird. Also nur durch das Erinnern an etwas. Wenn ich diese Schwierigkeiten in meiner Kindheit nicht aufräume, habe ich als Erwachsener massive Herzprobleme. Dann kommen Herzschwierigkeiten, reelle Herzkrankheiten durch solche nicht mehr gegenwärtige, vergessene oder verdrängte Erlebnisse, die mein Herz in der Erinnerung dessen, was passiert ist, zu erhöhter Tätigkeit, die ich natürlich mit 60 und 70 nicht in der gleichen Weise habe wie mit 10 oder 20 Jahre und bringt mich in Schwierigkeiten gesundheitlicher Art. Also das sind Reaktionen des vegetativen Nervensystems, das nach solchen Erfahrungen in erhöhter Alarmbereitschaft ist und versucht, Stress abzubauen, damit jeder Mensch nach einer traumatischen Erfahrung wieder eine gute Lebensqualität hat. Hier bin ich dann beim Thema Wiederherstellen durch Jesus Christus. In Jesus Christus leben. Er hat, und wir sind jetzt in der Passionszeit, und es ist eine besonders intensive Zeit, wo er uns heilen kann und möchte. Er hat in seinem Leidens- und Lebensweg alle diese Dinge überwunden. In seinen Wunden sind wir geheilt. Und ich will das nicht als nur ein Wort, ein Vorlesen von Jesaja 53 sagen, das für viele dann keine Bedeutung hat, weil sie es nicht greifen können, weil die Blockaden noch alle da sind, sondern weil wir uns auf ihn werfen sollen und sagen, ich weiß nicht, um was es bei mir geht, hilf mir, deck mir's auf, heile mich, hilf mir zu vergeben, was auch immer da diese Auslöser waren. Wenn wir in den medizinischen Bereich von Trauma gehen, dann haben wir eben auch wieder das Wort Wunde, aber da heißt es dann eine Schädigung, eine Verletzung, eine Verwundung von lebendigem Gewebe durch Gewalteinwirkung. Ein Trauma ist im medizinischen Bereich auch ein plötzlicher Energietransfer, also durch Stoß zum Beispiel, ne? Ich kann einen Fahrradunfall haben oder ich bin ja jetzt vor 2 Tagen wirklich mit voller Kraft durch einen kleinen Eisfleck sowas von auf den Brustkorb gefallen. Der ist tatsächlich jetzt aus dem Medizinischen traumatisiert und die Prellung ist ganz nett, obwohl Jesus da echt viel schon gemacht hat. Aber ganz erstaunlich, was ist mir in diesen 2 Tagen? Ich gucke sowas von intensiv jetzt auf die Straße. Ich gehe die Stufen ganz anders runter in einer Übervorsicht, die ich vorher gar nicht hatte. Das ist nicht richtig, das ist nicht gut. Aber ich bin durch dieses Erlebnis, das mir sehr viel körperlichen Schmerz, eben im ersten Moment, bis wir mit Gebet angefangen haben und das wirklich ein gutes Stück relativieren konnten und heilen schon konnten, das ist kein Bruch. Bei diesem Sturz wäre ohne Schwierigkeiten ein Bruch von Knochen, von Brustkorbsknochen möglich gewesen. Keine Schwierigkeit. Ich bin wirklich 80 Kilo schwer, wenn ich da voll waagerecht auf meinen Brustkorb knalle. Das hat schon Folgen. Aber diese Übervorsicht seitdem ist eine Folge von Traumatisierung durch Angst. Also, was werde ich jetzt, wenn ich zu Hause bin, da nochmal tun? Ich werde da nochmal unter dem Aspekt, unter dem seelischen Folgeaspekt eines realen, erfolgten Mini-Unfalls nochmal drangehen, weil ich nicht bei jeder Gelegenheit nicht mehr, da gehe ich nicht oder ich gehe nicht in Skigebiete oder in Schneegebiete oder was auch immer, weil da ist die Gefahr viel größer wie im Land unten. Nein, kommt nicht in Frage. Man hat es natürlich thermisch auch eben durch Verbrennungen oder was heute ganz erstaunlich ist, elektrische, chemische oder durch Strahlen eingesetzte Veränderungen auf den Körper. Also nicht nur ein Unfall, wie ich ihn jetzt gerade geschildert hat, aber Fahrradunfall, Autounfall, sondern Drogen und Alkohol sind chemische Gewalteinwirkungen auf den Körper. Was sagt Jesus? Jesus sagt, durch Alkohol, Drogen in dem Sinne sind in der Bibel so nicht als Wort ausgeführt, werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Warum ich verändere etwas durch diesen Alkohol, an der chemischen, biologischen Zusammensetzung meines Körpers, dass die Ausrichtung auf Jesus vernebelt, auf den himmlischen Vater vernebelt. Ich habe nicht mehr die gleiche Einstellung. Wir könnten da wirklich noch um einiges mehr vorangehen, aber ich denke, da haben wir jetzt einen kleinen Ausblick. Wir haben vorhin gesagt, psychisch überfordert. Ganz am Anfang der Sendung hatte ich eben davon gesprochen, dass sehr viele, vor allem Mädchen, aber durchaus auch Jungen, in kinderreichen Familien zum Beispiel oder in arbeitenden Eltern, da brauchen es nur zwei Kinder zu sein, aber die Mutter ist auch vielleicht arbeitstätig, vielleicht weil sie es muss, weil das Geld dringend gebraucht wird. Und das Kind wird viel zu früh in Arbeiten, im Haushalt, Kinderbetreuung und so weiter hineingeführt. Ich habe den Fall eben wirklich auch gehabt. Da hat ein Mädchen ihren Bruder betreut. Der Bruder hatte aber irgendeine Verletzung dann sich eingefangen, weil eben nicht aufgepasst bin. Die Eltern haben das Kind verantwortlich gemacht. Ich kann eine 11-Jährige nicht verantwortlich machen, wenn ich als Eltern meine Verantwortung nicht nehme und es auf ein 11-jähriges Kind übertrage, was absolut nicht zulässig ist, nicht nur vom Gesetz her, sondern auch von der Entwicklungsstufe. Dieses Kind hat heute als erwachsene Frau ein so übertriebenes Verantwortungsbewusstsein für andere, dass das eine falsche Verantwortung ist, die sie dauerhaft überfordert. Und sie kommt aus diesen Stresskreisläufen gar nicht mehr raus, bis wir jetzt eben da dran gegangen sind. Also falsche Verantwortung ist so eine Folge von einer dauerhaften Überfordern. Eine dauerhafte Überforderung bedeutet, dass bei mir alles immer auf dem Anschalter ist. Und nicht auf den Ruheausschalter, den ich auch brauche. Ich muss funktionieren. Wer von uns Frauen, auch Männer, kennt diese Problematik nicht in einer Leistungsgesellschaft? Ich kann mir keine Angst haben, ich kann mir keine Krankheit leisten, ich kann mir das nicht leisten. Ich muss funktionieren. Ich habe diesen Satz von meiner Mutter so oft gehört und was hat sie mir leid getan? Ich kann mich nicht ins Bett legen, Kind, ich muss funktionieren. Das Mittagessen muss auf dem Tisch stehen, der Papa erwartet das und das, ihr müsst das und das, es ist keiner da, der mich entlastet. Da ist aber auch viel Lüge dabei. Aber das kann ich einfach in einer kurzen Sendung jetzt nicht eben auch erläutern. Auch Traumata, dann kommen wir gleich mal zu Missbrauch, ist eben lebensbedrohliche Ereignisse, die auch nahe Angehöriges, also ein neuer Aspekt, Angehörige bedrohen oder die körperliche Integrität. Und hier haben wir Kriege, Katastrophen, aber eben auch der plötzliche Verlust eines Angehörigen. Ob Kind, Kindestod, Partner, auch als älterer Mensch. Ich kann 100-mal wissen, er ist 70, er ist 80, die Zeit kommt gekommen. Wenn da eine sehr enge Bindung, eine Co-Abhängigkeit zu meinem Ehepartner oder Lebenspartner war und der stirbt, dann bin ich in einem Trauma, ob ich es will oder nicht. Jetzt ein bisschen was zum Missbrauch von Kindern. Wir haben es ja einfach jetzt ganz stark, wie stark uns das mit Kindern ist. Und ich will mich da auf eine Ausarbeitung von Professor Dr. Franz Ruppert, einem katholischen Professor, berufen, weil das einfach sehr viel schneller geht. Er sagt, sexuellen Missbrauch, sexuelle Ausbeutung, sexuelle Misshandlungen und Übergriffe bis zum Inzest sind für Kinder in der schlimmsten Folge. Und Jesus sagt uns in seinem Wort, der Vater sagt uns in seinem Wort, was Inzest, das ist im Alten Testament. Das ist so eine Sünde, das hat immer Tod zur Folge. Und wenn es geistigen und emotionalen Tod ist, also es wird dort nicht schon in dieser Ausführung gemacht, es heißt immer, es folgt der Zug. Und was bedeutet, welche Arten gibt's denn da? Wir sind uns oftmals gar nicht bewusst, dass schon anzügliche Bemerkungen für ein Kind hier in Schwierigkeiten kommen können. Das Entkleiden des Kindes in einer nicht kindgemäßen Art und Weise. Also natürlich müssen wir auch Kleinkinder mal umziehen können. Das ist nicht gemeint. Wir wissen aus der Erfahrung, dass Kinder eine innerliche Einstellung haben und sehr wohl sehr schnell merken, wann etwas in einem normalen Verlauf, auch was Berührung und Zärtlichkeiten. Wir wissen heute aus der Forschung, dass eben ein Kind bereits als Baby erkennen kann, ob das Windelwechseln normal ist oder anzüglich. Entblößen von Genitalien ist eben Exhibitionismus, Beobachten eines Kindes in einer falschen beziehungsfähigen Art ist Voyeurismus. Streicheln und Küssen kann sehr wohl schon in einen sexuellen Missbrauch umgehen. Manche denken sich nichts dabei, aber es geht trotzdem um ihre Lustbefriedigung. Und sie sind sich dessen nicht bewusst. Also vor einem Kind oder eben auch bei einem Jungen Hand anzulegen, sprich Masturbation oder Penetration. Ich will da jetzt nicht zu sehr drauf eingehen, aber sexueller Missbrauch ist jede nicht zufällige, bewusste oder unbewusste, nicht immer körperlich, aber stets psychisch gewaltsame Schädigung des Kindes durch Ausbeutung seiner entwicklungsbedingten Abhängigkeit. Es ist oftmals keine Einzeltat, das heißt, es wiederholt sich. Und das Kind ist genau in der Lage zu spüren. Es ist schlimm zu lesen, dass in der Mehrheit das von Vätern, von Männern, also von Vätern, Stiefvätern, Großvätern, Onkel, Erziehung, Pfarrer, Pastoren, Lehrer ausgeführt wird, aber durchaus auch von Frauen, Müttern, Tanten, Erzieherinnen, also Erziehenden, Leiterinnen, Lehrerinnen und durchaus auch, sehr wohl, das kenne ich auch, von Jugendlichen. Und wenn wir wissen, dass es oftmals oder meistens sogar ein Mehrgenerationsthema ist, dann haben wir Generationsflüche. Also wir werden ab Ende März beginnen, Kurse anzubieten, weil da einfach die Rückfrage auch von den Zuhörern da war, verstärkt. Glaubensthematiken etwas tiefer, etwas länger, in ganzen Tagen, Samstagen zum Beispiel. Dann wirklich mal so Einkehrtage zu machen, wo ein Thema tiefer behandelt wird, wo ich es nicht nur so anreißen kann, wie ich es jetzt getan habe. Ich meine, wenn wir uns vorstellen, dass Untersuchungen von 2005 zeigen, dass zwischen 6 und 25% von Mädchen in sexuellen Missbrauch erleben. Da habe ich noch nicht den verbalen, da habe ich noch nicht den seelischen Missbrauch. Oder den geistigen Missbrauch ist auch nochmal so eine sehr unschöne Sache. Und das war 2005. Wir haben seitdem eine Sexualisierung unserer Gesellschaft, dass der Anteil massiv hochgegangen ist. Aber da ist auch schon gesagt worden, bis zu 6% der Jungen. Auch das ist heute höher. Und es gibt bestimmte Regionen, wo das sowieso sehr intensiv ist. Also ich könnte hier wirklich noch um einiges weitermachen. Wir sind schon bei 11 Uhr und vorbei. Schwere Kindheit bedeutet unter anderem wirklich gewalttätige, trinkende Väter, hilflose, instabile Mütter, die überfordert sind, falsche Erziehung. Das kann zu streng oder zu religiös sein, genauso wie zu locker und zu liberal. Wir brauchen einen schmalen Weg. Ich will jetzt nur einfach diese Zusammenhänge nochmal zusammenfassen und dann in ein Gebet übergehen, um uns zu sagen, jeder von uns kann betroffen sein. Und jeder von uns darf diese gebrochenen oder gestörten Beziehungen zu Jesus, zum Vater, sich selbst vom Heiligen Geist zeigen kann. Es nützt mir nichts, wenn ich mir selber immer wieder sage, ja, ich habe eine tolle Beziehung zu Jesus. Aber wenn es drauf ankommt, wenn ich Jesus bei meinen Mitschülern oder bei anderen bezeugen soll, dann kommt Scham, dann kommt dieses, dann kommt jenes und ich behalte meinen Glauben eher für mich. Wenn es um Vertrauenssachen kommt, dann entscheide ich lieber selber. Dann frage ich dann lieber nicht, weil wer weiß da, was dabei rauskommt. Also das hat in Christus Leben zum Vater hin, in die Fülle zu kommen, hat nur durch das, was ich angesprochen hat, wirklich massive Folgen. Und ich komme nicht in die Fülle. Aber wir wollen doch alle in die Fülle. Wir wollen in eine enge Beziehung. Viele fragen mich, ja, ach, hören können, sehen können, so eng mit ihm zusammen zu sein, das ist wunderbar, aber ich hab's nicht. Es ist auch nicht für mich. Und ich kann jedem nur sagen, Entschuldigung, das ist eine Lüge. Ich habe vielleicht nicht die Erfahrung gemacht. Ich war bis noch vor 10 Jahren, 15 Jahren eine Geschäftsfrau. Mehr mit all dem beschäftigt als mit einer sehr innigen Beziehung. Erst um 2001 in Exerzitien im Herz-Jesu-Kloster in Neustadt an der Weinstraße hat's solche Veränderungen gegeben, wo was aufgebraucht ist. Schweigeexerzitien, das werde ich dann in den Kursen mal erzählen. Da werden die Leute einiges zu lachen haben. Was aus einer Geschäftsfrau voll logisch ausgesprochen nur leistungsorientiert, weil das einfach meine Erziehung war, nur auf Erfolg getrimmt, die Frau ist, die heute eben hier am Radio auch andere Dinge bezeugen kann. Also Jesus hat's verändert, er hat mich transformiert. Ich habe ja dazu gesagt, weil ich Bücher gelesen habe, weil ich solche Sendungen gehört habe oder Predigten, wo ich sage, warum habe ich das nicht? Und erst dann konnte der himmlische Vater durch den Heiligen Geist manche Gaben öffnen, die vielleicht verschüttet waren oder missbraucht worden waren. Oder ich weiß gar nichts davon. Ja, also ihr seht, ihr Lieben, das ist ein sehr, sehr großes, großes Thema. Und ich hätte euch noch so viel zu sagen, vor allem auch, dass wenn ich mal Opfer geworden bin, durch Missbrauch zum Beispiel, durch Inzest, ist jetzt eine radikale Form, aber leider häufiger, wie wir denken, dann werde ich auch sehr schnell Täter, ohne dass ich es will. Der Kreislauf geht immer vom Opfer in der Hilflosigkeit zum Täter, wenn ich erwachsen bin. Ich gehe in das Vorbild dessen, was ich gesehen habe und mache die gleichen Fehler, die ich nie machen wollte. Oder ich schotte mich und isoliere mich selbst so ab, dass ich einfach keinen Zugriff auf diese Dinge mehr habe. Also dieser Opfer-Täter-Kreislauf ist hoch, hoch gefährlich. Und ein weiterer Bereich ist eben Freisetzung, Matthäus 18,18, da wird es dann auch mal einen Kurs geben, generell eben über Freisetzung. Was hat uns Jesus gezeigt? Wie ist er damit umgegangen? Wie ist er mit Dämonen? Dämonen lieben es, sich in Wunden einzusetzen. So wie wir im Körper Entzündungen haben, ne? Ich verletze mich, ich schneide mich oder sonst irgendwas, ich falle hin, schramme mir das Knie auf, achte nicht drauf und es gibt Eiter oder Verletzungen. Das machen Dämonen liebend gern in Wunden. Dort verstecken sie sich. Warum? Das ist doch toll. Da geht keiner mehr dran. Die Angst und der Schmerz blockieren das Ganze oder in Amnesie lassen es uns total vergessen. wenn ich das nicht weiß, wenn mir das nicht mal bewusst gemacht wird, kann ich sie auch nicht rausschmeißen. Aber ich habe sehr wohl die Autorität, auch bei mir, mit der Hilfe vom Heiligen Geist, nicht allein, nicht aus eigener Kraft, das geht nicht. Nur durch das vollbrachte, vollkommene Werk des Kreuzes. Und schon sind wir wieder beim Leidensweg und der Passionszeit. Deswegen hat mir das der Herr aufs Herz gelegt. Nächsten Monat gibt es etwas mehr. Aber vielleicht wollen wir mal unsere Enttäuschungen, die wirklich auch Erwartungen töten, in einem Gebet an unseren Herrn abgeben, uns knien oder hinlegen. Wir dürfen weinen. Vielleicht müssen wir sogar weinen. Es ist ganz dringend notwendig. Und wir können sagen, Jesus, du sagst, alle Lasten werft auf euch. Jesus, du hast gelitten für all das, was ich vielleicht heute selbst an körperlichen, seelischen und auch an geistigen Verwundungen haben kann. Und ich weiß nicht, wie ich da dran komme. Ich kann mein Unterbewusstsein ja nicht manipulieren oder regeln, aber du kannst es, was mir als Mensch unmöglich ist, ist dir möglich. Und Jeshua HaMashiach, du sagst, du bist die Tür zum Vater. Wir lesen es, wir hören es, wir wollen es. Aber manchmal können wir es nicht, weil wir ganz tief in uns negative Erfahrungen mit Vätern oder Müttern haben, die einfach keine Sicherheit mehr zulassen. Heute Mama war die Mama so, morgen ist sie anders und ich weiß als Kind nicht warum und beziehe es vielleicht auf mich selbst. Jeshua, wir bitten dich, dass du bei mir als einzelne Person, aber auch vielleicht in meiner Familie, wo ich Frau oder Mann, Mutter oder Vater, Großmutter oder Großmutter und auch betroffenes Kind sein kann und zu dir rufe, heile mich. Bring mir Heilung, bring das, was ich dringend brauche, bring's mir ins Bewusstsein, dass ich's dir ganz individuell geben kann oder dass du mir Hilfe schickst, wie auch immer, die mir hier dienen kann. Du bist gestorben als Diener für mich. Du hast meine Leiden ans Kreuz gebracht. Du hast die Flüche, die von Vorfahren auf mich gekommen sind, als Fluch, zu dem du geworden bist am Holz, am Kreuz von Golgatha. Du hast es getragen. Jesus, ich entschuldige mich, wo all das für mich zur Selbstverständlichkeit geworden ist. Es tut mir leid, dort, wo ich die Dinge gar nicht ergreifen kann, weil sie mir so auch nie bewusst waren, es ist nun mal eine bekannte Tatsache. Du bist gestorben für mich und an meiner Statt, aber es ist so selbstverständlich und doch nicht real für mich geworden. Lieber Vater im Himmel, nichts soll mich von dir trennen. Keine Erfahrung, kein Durcheinander. Jede Art von Missbrauch bringt so viel Verwirrung in das Kind, so viel Unsicherheit in das Kind, dass es später nicht mehr die Wahrheit erkennen kann und nicht mehr die Unterscheidung hat, was ist jetzt was. Himmlischer Vater, du bist der Gelbe, derselbe gestern, heute und morgen. Du kannst außerhalb von Raum und Zeit, genau wie Jesus, zu diesen Momenten gehen, wo etwas mich zerbrochen hat, wo etwas in meinem Herzen kaputt gegangen ist. Du kannst mir ein neues Herz schenken, das lesen wir in Hesekiel, wo die Steine in meinem Herzen durch Anklagen und Verwundungen mein Herz mehr und mehr starr und steinern gemacht hat. Ich brauche Hilfe. Ich will lernen, wieder ehrlich zu mir selbst zu sein und mir nicht selbst etwas vorzumachen. Ich muss ja funktionieren, das muss ja so gehen, ich habe das ja schon. Aber eigentlich sind die Tatsachen anders. ich brauche dich, Herr. Ich brauche dich, Jeshua. Ich brauche dich, Vater. Ich brauche dich, Heiliger Geist, der mich in alle Wahrheit führt. Aber oftmals weiß ich nicht wie. Zeige du mir den Weg, Jesus, der du bist zur Wahrheit, damit ich lernen kann, wie ein Kind ganz neu lernen kann, überhaupt dich richtig erfahren und erleben zu können. Ich bitte dich um eine Beziehung, vielleicht habe ich sie noch nicht so, aber ich bitte dich drum, denn Jesus sagt in Johannes, alles, um das ihr bittet werdet, in meinem Namen, Jesus Christus von Nazareth, oder im Hebräischen Yeshua HaMashiach, weil du Jude bist, aber unser Herr, wunderbar, herrlich, groß und die Liebe selbst. Amen.
Amen.